Was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnst? Jeder kennt vielleicht diese Frage, vielleicht auch so ein bisschen eine rhetorische Frage. Beim Kennenlernen auf Freizeiten wird die mal ganz gerne gestellt oder in einer neuen Gruppe, wenn man Menschen kennenlernt, da kann man mit seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen. Ne? Kann sie überlegen, ja, was würde ich tun, was könnte ich damit machen? Und eigentlich erfährt man dabei eher so ein bisschen was über sein Gegenüber, was er auf diese Frage antwortet. Vielleicht plaudert man ein bisschen, man kommt vielleicht auf eine Kreuzfahrt machen oder ganz klassisch Kredite abbezahlen, bis zu alles spenden, kann alles dabei sein. Aber ernsthaft, also so wirklich ernsthaft, habe ich mich jetzt persönlich mit dieser Frage noch nicht auseinandergesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Lotto spiele, könnte auch damit zu tun haben. Aber diese Möglichkeit ist vielleicht jetzt im Alltagsleben doch ein bisschen weiter entfernt. Was würde ich auf einmal machen, wenn ich so einen riesen Batzen Geld hätte? Da ist es jetzt nicht so realistisch an für sich. Insofern umso spannender, was sich wohl Salomo gedacht haben wird, als er aus heiterem Himmel ja so eine ähnliche Frage gestellt bekommt. Ja, wirklich ein ernsthaftes Angebot, haben wir gerade gehört im Lesungstext. Aber wir fangen mal von vorne an. Die Geschichte, die beginnt eigentlich mit einem Routineereignis für Salomo. Steht ein bisschen vorher, in Gibeon bringt er Gott ein Opfer dar. Solche Opfer, Dankopfer, Brandopfer waren in Israel zwar jetzt nichts Alltägliches, aber zu verschiedenen Anlässen und zu verschiedenen Festen wurde immer mal wieder ein Opfer zelebriert. Man kennt das vielleicht auch vom Passafest und gerade, es ist mir gerade tatsächlich selber erst zum ersten Mal aufgefallen, bei der Lesung am Ende bringt Salomo ja auch nochmal ein Opfer dar. Also tatsächlich, so ein Opfer wird ab und zu gemacht und für Salomo ist das jetzt nichts total Ungewöhnliches, eher so, ja, Alltag eines Königs. Und doch passiert im Anschluss an dieses Fest etwas sehr Ungewöhnliches. Gott begegnet Salomo im Traum. Und er redet gar nicht so viel, habe ich den Eindruck. Gott kommt ziemlich schnell zum Punkt. Er sagt, was immer du bittest, will ich dir geben. Was immer du bittest, keine Einschränkung, keine Bedingung. Einfach so. Also das ist für mich weit mehr als ein Sechser im Lotto. Wenn der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alle Macht hat, die man sich so überhaupt in seinem kleinen menschlichen Gehirn vorstellen kann, wenn der sagt, wünsch dir irgendwas, irgendwas, ich werde es erfüllen. Auf den ersten Blick ist Gott da sehr mutig bei dem Angebot. Salomo könnte sich ja auch Unsterblichkeit wünschen oder die Macht über die ganze Welt oder, naja, also der Fantasie sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Aber vielleicht ahnt Gott ja auch schon, dass er das Angebot da der richtigen Person macht. Was Salomo sich dann wünscht, hat auch gar nichts mit den Wünschen zu tun, die man aus irgendwelchen Märchen kennt, wo es so um Wünsche geht. Er wünscht sich ein hörendes Herz. Er bittet darum, dass die Welt und die Menschen, dass er sie, alles, was um sich herum ist, dass er die Welt und die Menschen verstehen kann, dass er Entscheidungen, die damit zu tun haben, in Einklang mit Gott treffen kann und gerecht treffen kann. Schon allein dieser Wunsch, der zeugt ja eigentlich schon von sehr viel Klugheit und von Weitsicht. Und Salomo wünscht sich ja noch viel mehr von Gott. Gleichzeitig zeigt dieser Wunsch, dass Salomo auch nicht abgehoben ist. Obwohl er ja bereits Alleinherrscher ist, König mit aller möglicher Macht, die man sich damals so vorstellen kann über so ein Reich. Nein, er ist eher demütig. Eigentlich eine ungewöhnliche Einstellung für so einen Alleinherrscher. Er sagt, dabei bin ich doch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Als dein Knecht stehe ich mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Also Salomo ist nicht verblendet von der Macht, die er da hat, sondern er denkt sofort an die Verantwortung, die das mit sich bringt. Ist, finde ich, ein gutes Beispiel für mich, für uns, im Blick auf Verantwortung und ja überlegen, was man wirklich bitten möchte von Gott, was ist wirklich wichtig, was benötige ich denn wirklich? Um was sollte ich Gott bitten und wo lasse ich es vielleicht lieber bleiben? Was ist eher nice to have, wie man das so sagt, und was wäre wirklich wichtig? Bei Salomo kommt erschwerend hinzu, Entscheidungen zu treffen gehört zum Alltag eines Königs. Gleichzeitig entsteht bei mir noch ein anderes Gefühl. Ich habe irgendwie den Eindruck, Salomo hat sich etwas gewünscht, das er eigentlich vor allem für sein Amt benötigt. Und das ist ja, sagt er ja auch in dem Text, dass es seine Intention ist, dass er sein Amt, sein königliches Amt gut führen kann. Und auf den ersten Blick hat dieser Wunsch, hat er selber als Person, als Salomo, nicht als König Salomo, sondern als Salomo, gar nicht so viel davon. Ich stelle mir das so vor, vielleicht wäre es in etwa so, wenn heutzutage ein Bäckermeister auf die Frage, was er mit einer Million machen würde, sagen würde, ach, ich kaufe mir erstmal einen neuen Backofen. Oder ein Grafikdesigner würde vielleicht sagen, ja, ich kaufe mir erstmal einen neuen High-End-PC, damit ich meine Arbeit gut machen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich 1 Million Euro gewinnen würde, ich glaube, ich würde mir nicht zuerst ein neues Arbeitsgerät anschaffen. Aber Salomo ist da ein bisschen anders. Er hat den tiefen Wunsch und Willen, sein Königreich gut und im Sinne Gottes zu führen. Und ein wesentlicher Faktor hierbei sind gute und richtige Entscheidungen. Und solche Entscheidungen gingen damals in gewisser Weise noch über das hinaus, ja, was heute so die Entscheidungsträger, die wir aus Politik und Wirtschaft kennen, was die beschließen müssen. Ein antiker König war ja nicht nur Politiker und Heerführer, er war auch Richter und Streitschlichter. Und direkt im Anschluss lesen wir dann natürlich auch den spektakulärsten Fall, der von Salomo bekannt ist. Es geht um das berühmte salomonische Urteil. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, 2 Frauen kommen zum König. Beide von ihnen waren Mutter eines Säuglings. Beide schliefen im selben Raum. Ein Kind ist nach dem Aufwachen lebendig, das andere nicht. Angeblich hat es die eine Mutter erdrückt und gegen das Baby der anderen Frau ausgetauscht. Diese bestreitet das aber. Beide gehen zum König mit der Bitte, der Frau das Kind zuzusprechen, der es gehört. Ein verzwickter Kriminalfall, würde man vielleicht sagen. Aber Salomo bleibt ganz ruhig. Er hört sich die Geschichte an, macht sich seine Gedanken und dann passiert Folgendes. Also ordnete er an, holt mir ein Schwert. Als man ihm das Schwert brachte, befahl der König, zerschneidet das lebende Kind in 2 Teile. Gib die eine Hälfte der einen Frau und die andere Hälfte der anderen Frau. Da gab die Mutter des lebenden Kindes nach. Denn sie liebte ihr Kind über alles und rief, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, tötet es auf keinen Fall. Die andere aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Und daraufhin erhält die erste Frau das Kind, denn Salomo hat gemerkt, das ist die Mutter. Ihre Liebe zum Kind, ja, hat sie sozusagen offenbart. Was für ein spektakuläres Urteil, was für ein weises Urteil. Und wir sehen direkt sofort, wie die Zusage Gottes an Salomo sich ausgezahlt hat. Das salomonische Urteil, das ist so bekannt, dass es heute als Sprichwort, als Paradebeispiel für ein gerechtes Urteil seinen Weg auch in unsere Kultur gefunden hat. Wenn ich salomonisches Urteil google oder bei Wikipedia eingebe, kommt dieses Urteil tatsächlich und es ist, würde ich mal behaupten, weit auch über kirchliche Kreise bekannt und jeder weiß, ja, was ein salomonisches Urteil ist. Also selbst in unsere heutige Zeit wirkt diese Zusage, die Gott Salomo damals gegeben hat vor 3000 Jahren, selbst ja, in unsere Zeit wirkt diese Zusage noch ja, hinweg hinaus. Anscheinend war Salomos Wunsch der beste, den er Gott hätte bringen können. Gott selbst ist auch dementsprechend angetan. Er schenkt ihm sozusagen als Belohnung für diesen durchdachten Wunsch Reichtum und Ehre. Dass er das beides erhält, wird auch in den Kapiteln danach noch beschrieben. Aber was hat es genau mit diesem durchdachten Wunsch eigentlich auf sich, mit diesem verständigen Herz? Von der Symbolik her, wenn man an das Herz heutzutage denkt, kommt man vielleicht eher auf solche Gedanken wie, ja, was man so sagt, vielleicht was man auf Seifenopern kennt, hör auf dein Herz, hör auf das, was dein Herz dir sagt, auf deine Gefühle. Und vielleicht weniger auf das gelernte Wissen und auf den Verstand. Man meint damit heutzutage eher, dass jemand seinen Gefühlen folgen soll. Vielleicht auch so ein bisschen im Gegensatz Kopf und Herz. Was sagt das Herz, aber was sagt der Verstand? Das verstehen wir meistens eher heutzutage als Gegensatz. Damals war das anders in der Antike. Hier war das tatsächlich so, dass der Herz der Sitz des Verstandes und des Willens war. Da muss man sich erstmal ein bisschen umgewöhnen, wenn man sagt, hör auf dein Herz, dass das vielleicht auch der Verstand sein kann und der Willen. Es war sogar so, dass im alten Ägypten das Herz sehr vieles mit auf sich ja, vereinigte. Gewissen, Verstand, aber auch Gefühle und Affekte. Also viel, viel umfassender und anders, als wir das vielleicht heute verstehen oder diesen Gegensatz aufbauen, den es damals noch gar nicht gab. Also wenn Salomo um ein hörendes Herz bittet, dann bittet er darum, dass sein Verstehen, sein Denken, also auch durchaus der Verstand, seine Weisheit eng mit Gottes Weisheit verknüpft ist. Dass er aus dieser Quelle, aus Gottes Quelle seine Fähigkeiten schöpft. Mir fällt tatsächlich in der Bibel noch jemand ein, der ja, in die Richtung gehandelt hat. Jemand, der ein hörendes Herz hatte. In dem Fall Jesus. In Matthäus 14, Vers 23 lese ich zum Beispiel: Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und immer wieder im Neuen Testament finden wir solche Situationen, dass Jesus handelt. Er tut etwas, er wirkt, wirkt Wunder unter vielen Menschen. Aber danach zieht er alleine weiter, zieht sich zurück, redet mit seinem Vater. Ja, er öffnet sein Herz. Er holt sich Input von Gott, er bleibt im Gespräch. Er hat ein hörendes Herz, genau wie Salomo. Und genau wie Salomo kann er auch anschließend ja, neu aufgetankt wieder ans Werk gehen. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, als ob das jetzt ein Patentrezept ist für kluge Entscheidungen, aber wenn ich mir Salomo und Jesus ansehe, gibt es zumindest einige Ratschläge, die ich mir selber zu eigen machen kann, wo ich selber sagen kann, ja, da lohnt es sich mal drüber nachzudenken und das auch so umzusetzen. Wenn es darum geht, klug zu handeln, so wie Gott es für mich und mein Leben vorgesehen hat. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass mir Gott im Traum die Erfüllung eines Wunsches anbietet. Da sind wir wieder beim Lottogewinn, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher. Aber dank Jesus wissen wir, dass wir eigentlich sowieso jederzeit zu ihm kommen dürfen und ihm um alles bitten dürfen. Und genau das machen dürfen, was Salomo auch schon gemacht hat. Gott bitten, Herr, hilf mir doch, die richtige Entscheidung zu treffen. Und meistens ist schon die halbe Arbeit damit getan. Wenn man sich auf den Weg macht und Gott einfach um das bittet, was einem wichtig ist. Ihn nicht übergeht, sondern in die eigenen Entscheidungen mit einbindet. Von Salomo wissen wir nicht, ob er dazu vielleicht auch, wie Jesus, extra eine Auszeit genommen hat, ob er regelmäßig überprüft hat, ob sein Herz ja nah genug an Gott ist, um ihn zu hören. Von Jesus wissen wir das. Und wenn Jesus selbst regelmäßig Zeit benötigte, um mit Gott zu reden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch brauche und dass es mir gut tut, dass ich es benötige. Um sich regelmäßig auf Gott auszurichten, kann ich auch heutzutage auf einen Berg gehen, muss ich aber nicht. Ich kann mir das auch überall vornehmen und überall mir die Zeit nehmen, mir das bewusst machen, Gott bewusst zu begegnen. Hier im Gottesdienst zum Beispiel oder ganz alleine in der Stille. Wichtig ist, dass ich mein Herz nah bei Gott halte, das Herz hören lasse. In einer anderen Gemeinde habe ich einmal mitbekommen, dass dort regelmäßig aufgerufen wurde zum hörenden Gebet. Fand ich gar nicht so schlecht, die Idee, hörendes Gebet. Also ein Gebet, wo ich erst nicht selber anfange, schon mal zu sagen, ah, das und das und das habe ich, sondern erst mal zur Ruhe kommen, erst mal hören, was sagt Gott mir, was legt er vielleicht auf mein Herz und sich dafür bewusst Zeit nehmen. Spannende Idee. Das ist, glaube ich, was man mal gerne ausprobieren kann und mit nach Hause tragen kann. Einfach mal hören zu beten. Ich wünsche uns und euch und Ihnen, dass wir das ausprobieren und erleben können. Vielleicht mal wirklich die Zeit finden, sein Herz zu öffnen, nicht sofort was zu sagen, sondern einfach zu gucken, hey, was liegt vielleicht heute an für mich, Gott, was hast du für mich? Dass Gott uns das hörende Herz schenkt und wir seiner Stimme hören können. Dazu segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.